Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der sowohl beruflich gesehen als auch privat seit vielen Jahren mit Pflege zu tun hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Martin Bollinger.
Einen schönen guten Morgen.
Fangen wir mit der guten Nachricht aus Berlin an. Gesundheitsminister Spahn will mehr Geld für die Pflege ausgeben und Tariflöhne für alle. Wie sehr haben Sie sich über diese Meldung gefreut?
Naja, gefreut ist, würde ich sagen, habe ich mich bedingt nur, weil die Meldung in ähnlicher Form kam ja schon recht häufig. Deswegen, ja, mehr Geld ist nicht alleine zielführend in der jetzigen Situation. Was ich gut finde oder was wir auch so als Verband gut finden, ist, dass mehr Geld für die Menschen, die dort arbeiten, in Aussicht gestellt wird. Das ist prinzipiell nicht verkehrt.
Interpretiere ich Sie richtig, wenn ich eine gewisse Skepsis gegenüber der jeweils handelnden Politik daraus höre?
Das ist absolut so. Seitdem ich mich mit der Pflege auseinandersetze, seit fast 20 Jahren jetzt, und egal welche Partei in der Zeit irgendwie regiert hat oder Gesundheitsministerium geleitet hat, gab es diese Aussagen immer wieder. Und da sind so Salamischeibchengesetze entstanden über die Jahre, ganz viele nummeriert mittlerweile ja schon. Und letzten Endes ist immer an dem bestehenden Problem rumgedoktert worden.
Welches im Rückblick war die heftigste Enttäuschung im Hinblick auf die Politik?
Die heftigste Enttäuschung ist eigentlich, dass seit vielen, vielen Jahren gesagt wird, der Pflegeberuf soll aufgewertet werden und das wird so vor sich hergetragen, wie so ein Dauersatz. Und ich glaube, dass ganz viele in der Pflege sich mittlerweile, auf Deutsch gesagt, ziemlich verarscht fühlen, weil es spürbar sich gar nichts tut. Auf dem Papier wird viel erzeugt, aber bei den Menschen kommt das überhaupt nicht an.
Sie waren ja vor ein paar Wochen bei Maybrit Illner. Mhm. Das war auch sozusagen der Anlass, weshalb wir auf sie aufmerksam geworden sind und haben dort diskutiert mit dem amtierenden Gesundheitsminister Spahn. Mhm. Hat der Ihnen möglicherweise nach der Sendung noch ein bisschen was anderes oder mehr erzählt als das, was in der Sendung stattgefunden hat?
Na, zum Thema Pflege hat er nicht mehr gesagt. Er hat immer wieder darauf verwiesen, dass er erst sehr kurz im Amt ist und dass man nicht von ihm erwarten kann, dass das ganz schnell alles funktioniert. Und er hat schon gesagt, dass das alles nicht so einfach ist, weil ja nun mal alles am Laufen ist. Und das ist so ein bisschen das, woran ich auch zweifle, dass keiner sich traut, einen grundlegenden Schnitt auch zu machen.
Wobei einfach in der Politik heute gar nichts mehr ist. Und die Aufgabe von amtierenden Politikern ist es ja auch unter schwierigen Bedingungen, die Dinge voranzutreiben.
Das ist richtig und keiner erwartet, dass das einfach ist oder schnell gemacht wird, aber was man erwarten kann, dass nicht einfach nur irgendwelche Zahlen, um Menschen zu befriedigen oder rückzustellen, in den Raum gestellt werden, sondern dass auch gesagt wird, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist in anderen politischen Themenfeldern genau das gleiche Problem. Es wird irgendwas kurzfristig gesagt, aber der Bürger oder der Mensch spürt nicht, dass es bei ihm ankommt.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, was die Pflege angeht, das ist das am meisten unterschätzte wichtige Thema in der deutschen Politik?
Das sehe ich zu 100% so. Das ist das Thema, was uns, glaube ich, um die Ohren fliegen wird. Und zwar vom Allerfeinsten, weil ganz viele Familien davon direkt betroffen sind. Da hängen Jobs dran. Also das heißt, dass Menschen nicht arbeiten gehen können, weil Pflegebedürftigkeit in der Familie ist. Davon hängt ab, dass Menschen, und das finde ich eigentlich am gravierendsten, jeden Tag auch sehr negative Erfahrungen machen, also Pflegebedürftige, die sich nicht wehren können. Und da geht es nicht um diese offensichtlichen Skandale, dass Menschen geschlagen werden, sondern da geht es darum, dass Menschen jahrelang keinen Fuß vor die Tür machen können oder nicht mehr an die frische Luft oder in die Sonne können. Und das finde ich in einem Land wie Deutschland echt ja gravierend und schlimm.
13.000 neue Stellen soll es in der Altenpflege geben. Das sieht das neue Pflegegesetz der Bundesregierung vor, wobei Pflegegesetz korrekt heißt, Pflegepersonalstärkungsgesetz. Martin Bollinger, es ist nicht das erste Gesetz dieser Art, mit dem Sie sich als Pflegeexperte auseinandergesetzt haben. 84% aller Deutschen, so jedenfalls der Deutschland-Trend, sind diesem Gesetz gegenüber skeptisch eingestellt. Sie auch.
Bin ich einer von denen, ja. Nach Pflegestärkungsgesetz 1, 2, 3, jetzt das, wo man sich den Namen kaum merken kann. Ich meine, die Zahl war ja vorher schon im Raum, jetzt der Titel. Das Problem ist ja schön, 13.000 neue Stellen. Es gibt jetzt schon zigtausend, die nicht besetzt sind. Es passt für mich nicht zusammen. Es soll aus einem anderen Topf finanziert werden, aber es bekämpft erstmal gar nicht das Problem.
Wir wollten sprechen über Ihren ganz persönlichen biografischen Bezug zur Pflege. Hängt mit Ihrer Mutter zusammen, die an Multiple Sklerose erkrankt ist. Da waren Sie wie alt?
Da war ich 5. Ungefähr habe ich zu dem Zeitpunkt als Kind kaum mitbekommen. Mein Vater hat sehr viel von uns ferngehalten und kompensiert, sodass ich da noch wenig gemerkt habe. Erst so in der Jugend wurde ich damit konfrontiert und habe dann auch relativ jung Verantwortung übernehmen müssen. Damals teilweise auch nicht mit Freuden, ja. So in der Pubertät, aber das hat mich später, und das hat mich bis heute, prägt mich bis heute.
Und dramatisch wurde es, glaube ich, da waren Sie 17, 18 Jahre alt.
Genau, das war kurz vor meinem Abitur, 2000. Da ist meine Mutter schwerstpflegebedürftig geworden, sehr akut. Und
wie ist das passiert?
Sie hatte einen sehr schweren Krampfanfall und das Hirn war sauerstoffunterversorgt. Ja, und dann waren wir als Familie vor ein Riesenproblem gestellt zu dem Zeitpunkt. Und ich wurde erstmalig mit dem Thema Pflegebedürftigkeit ganz persönlich konfrontiert.
Wie haben Sie das Problem gelöst mit der Mutter?
Ja, wir wussten damals als Familie, meine Schwester war 16, mein Vater auch noch sehr jung, Anfang 40, mitten im Leben stehend. Ja, was tut man? Wir haben alle Optionen überlegt, zu Hause pflegen. Nur da war relativ schnell klar, dann das würde unsere Familie nicht lange durchhalten, weil es ja nicht irgendwie palliativ war, überschaubar, sondern sehr langfristig. Meine Mutter lebt bis heute in dem Pflegeheim, was wir damals mit viel Aufwand gesucht haben. Mhm. Wir waren, glaube ich, in 10 verschiedenen Heimen, die wir uns angeschaut haben, Und das hat mich damals sehr schockiert und hat sich bis heute kaum geändert, haben damals als Angehörige Erfahrungen machen müssen, die unter der Gürtellinie waren.
Was war die schlimmste Erfahrung?
Die Aussage eines Heimleiters, zu meinem Vater, ihre Frau ist unrentabel für uns, weil sehr jung, weil klar war, da sind Angehörige, die werden oft da sein, die werden einen gewissen Anspruch auch haben, weil der Pflegeaufwand recht hoch war oder ist.
Ja.
Und der Satz war dann schon der Hammer. Und da kam ich erstmalig mit 19, bin ich stutzig geworden. Und so kam das dann nach und nach, dass ich nach dem Abitur dann mich für die Pflege entschieden habe.
Ihre Mutter, Sie haben es gerade gesagt, lebt bis heute. In welchem Zustand lebt sie? Wie geht's ihr körperlich? Wie geht's ihr auch geistig?
Also meine Mutter ist schwerstpflegebedürftig, was das Körperliche angeht, kann verbal kaum oder eigentlich gar nicht kommunizieren. Was sie wirklich mitkriegt, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Mein Opa, das heißt ihr Vater, fährt jeden Tag sie weiterhin besuchen, der ist in den 80ern. Und das Haus, wo sie lebt, kümmert sich seit fast 20 Jahren sehr gut um sie. Das ist so eine der Einrichtungen, wo das funktioniert. Aber es ist eine Situation, die eine Familie brutal belastet über so viele Jahre sowieso.
Was wünschen Sie Ihrer Mutter?
Tja, das ist, eigentlich wünsche ich ihr, dass sie in dem Zustand, wo sie jetzt ist, dass es ihr da drin gut geht, weil das kann, glaube ich, sich keiner anmaßen, darüber zu entscheiden, ist das so oder ist das nicht so.
Sie haben, was die Pflege angeht, eine Ausbildung gemacht zum Altenpfleger. Sie leiten heute eine Einrichtung für psychisch Kranke, die dann auch wieder in die Gesellschaft integriert werden sollen und integriert werden wollen. Was passiert da?
Genau, das sind 3 Einrichtungen. Der Eingliederungshilfe, dort leben psychisch kranke erwachsene Menschen von dem 18. Lebensjahr bis ins Erwachsenenalter. Und wir arbeiten jeden Tag daran, möglichst ein eigenständiges Leben zu ermöglichen und im Idealfall die Klienten zu verselbstständigen, dass jemand in einer eigenen Wohnung leben kann und eine Arbeit hat oder einen Job hat.
Wie oft gelingt das?
Das gelingt,
in Ausnahmefällen.
Das gelingt immer wieder und das ist auch immer wieder ein Motivator auch für die Teams in den Einrichtungen. Aber was auch Motivation ist jeden Tag, wenn wir Menschen, die in ganz prekären Lebensverhältnissen zuvor lebten, immer wieder in Akutkliniken sich aufgehalten haben, wenn wir ermöglichen, dass die ein krisenfreies oder relativ krisenfreies Leben in unseren Einrichtungen verbringen können.
Das heißt, es sind Leute, die zum Teil Drogenerfahrung haben, Missbraucherfahrung in der Familie und dann diese klassische Drehtür-Psychiatrie hinter sich haben.
Genau, das sind Menschen, die oft sehr problematische Hintergründe familiärer Art haben, wie Sie sagten, die Drogenerfahrungen haben, aber auch ganz klassische psychische Erkrankungen, Schizophrenien, wo man immer noch nicht immer genau weiß, wo das herrührt. Ja, das ist teilweise wohl auch vererbungsbedingt. Und jeder hat seine Baustelle, sage ich, aber grundlegend ist, dass wir versuchen, ein möglichst normales Leben zu führen.
Das heißt, Sie geben denen eine Struktur, jeder hat sein Zimmer, die leben, glaube ich, auch in Wohngruppen?
Genau, die Menschen leben in Wohngruppen, das heißt möglichst familienähnlich, also auch im Miteinander. Das spielt eine ganz große Rolle, Beziehungen, stabile, tragfähige Beziehungen, die wir letzten Endes durch unser professionelles Handeln teilweise auch kreieren und erschaffen. Und dort wird dann Normalität gelebt. Kochen, waschen, arbeiten, alles was dazugehört, was jeder kennt.
Weil das mit den Beziehungen herstellen vermutlich nicht so einfach ist, weil viele von denen ja aus geradezu zerstörten Beziehungen kommen.
Genau, da muss man als Profi Geduld haben, ist das eine. Man muss ein klares Auftreten haben und stets auf Augenhöhe agieren.
Wie oft müssen Sie Leute rausschmeißen?
Selten, das ist die Ausnahme, kommt aber vor.
Ja, Wann kommt das vor?
Wenn Grenzen oder Regeln oder Gesetze wiederholt gebrochen werden.
Wenn wir uns über Pflege unterhalten, Herr Bollinger, ich habe vor Jahren ja mal mit Ihrem Kollegen Fussek eine Sendung gemacht und mir nochmal rausgeschrieben, was er damals über Pflegenotstand erzählt hat. Punkt 1, viel zu wenig Personal. Ist es heute besser geworden?
Nein, das ist seitdem, ich weiß nicht genau wann das war, aber es ist auf keinen Fall besser geworden, es ist eher weiterhin schlechter geworden.
Wer zu langsam ist, läuft Gefahr, eine Magensonde zu kriegen.
Ja, ist eine Möglichkeit, oder es wird etwas dokumentiert, was nicht stattgefunden hat.
Was meinen Sie damit?
Der Teller wird zur Hälfte gegessen, aber die Portion wurde dann als Ganze dokumentiert, weil man muss ja nachweisen, dass der Mensch ausreichend isst und trinkt.
Kann man das eigentlich irgendwie festlegen, dass man keine Magensonde will, auch wenn man weniger isst, als auf irgendeinem Formblatt steht?
Man kann es festlegen, Patientenverfügung ist ein Mittel. Allerdings sage ich auch dazu, man braucht dann Menschen im Umfeld, die sich dafür dann auch einsetzen, dass es durchgezogen und eingehalten wird. Und das muss man teilweise recht deutlich und forsch machen.
Fussek hat damals gesagt, es gibt Pflegeheime, da geht um 18 oder um 19 Uhr das Licht aus.
Die gibt's heute auch noch. Absolut, mit allergrößter Sicherheit, weil ab 21 Uhr oder je nach Organisation 8:30 abends der Nachtdienst beginnt und in vielen Einrichtungen mit einer sehr dünnen Besetzung, wo 2 Pflegekräfte für über 100 Bewohner zuständig sind. Und dann kann man sich als Laie auch vorstellen, da hat keiner Zeit, jemanden später ins Bett zu bringen oder zu unterstützen. Das muss vorher dann gemacht sein.
Was passiert mit mir, wenn ich mich da wehre oder mich verweigere und sage, ich will nicht um 18 oder um 19 Uhr schlafen oder ich kann auch gar nicht schlafen?
Naja, wenn Sie noch so das artikulieren können und selbst auch irgendwie mitwirken können, dann ist das, denke ich, in den allermeisten Einrichtungen kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn Sie Hilfebedarf haben und vielleicht auch nicht mehr so ganz orientiert sind oder auch Dinge tun, die vielleicht nicht gerade dem Ablauf oder in den Ablauf passen, dann ist...
Wenn ich laut bin, wenn ich schreie.
Genau, wenn Sie das alles nicht mehr so ganz steuern können oder wenn Sie einfach nicht mehr so kommunizieren können, das adäquat äußern, dann ist, und das ist ein ganz großer Kritikpunkt auch von unserem Verband, dass wir sagen, die medikamentöse Behandlung von gerade alten Menschen und gerontopsychiatrisch Erkrankten, also demenzkranken Menschen, ist ganz oft katastrophal und viel zu hoch.
Weil sie ruhig gestellt werden,
genau,
über die Nacht?
Weil sie rückgestellt werden. Und das Rückstellen ist gar nicht das, was dann das Hauptproblem eigentlich ist, sondern der Rattenschwanz, Sturzgefährdung. Die Menschen werden über den Tag natürlich auch viel müder und träger. Und dann kommt eigentlich der Teufelskreis. Dann ist man ganz schnell da, dass man nicht mehr laufen kann, dass man nicht mehr alleine essen kann. Man pflegt die Menschen eigentlich, ja, man kann sagen, so in die Betten oder man macht sie eigentlich pflegebedürftiger, als sie sind.
Auf der anderen Seite, was machen Sie mit Menschen, die extrem unruhig sind, die nachts rufen und schreien und die anderen nicht schlafen können?
Also, das hört sich jetzt vielleicht so ganz lapidar und simpel an. Die meisten Dinge lassen sich mit Zuwendung gut beheben, indem man da ist und Zeit hat für den Menschen. Und das kann auch in der kleinen Gruppe sein. Das spricht nichts dagegen.
Sind wir aber wieder bei dem Programmpunkt Nummer 1, zu wenig Personal.
Genau, zu wenig Personal. Auch da ist die Frage, was war zuerst da? Mittlerweile hat sich das so beschleunigt, dass die Menschen auch weglaufen oder aus der Pflege rausgehen, weil sie das nicht mehr aushalten. Dadurch wird es immer prekärer für die, die bleiben. Und das zu stoppen und umzudrehen, muss eigentlich jetzt das Ziel auch der Bundespolitik sein.
Martin Bollinger ist Pflegeexperte und er ist im Vorstand der Pflegeethik-Initiative. Was ist das für eine Initiative?
Ja, ist ein recht großes Wort für ein ziemlich großes Thema auch. Die Initiative hat sich vor 12 Jahren gegründet, ist bundesweit aktiv, hieß damals Pflege-Selbsthilfeverband und seit letztem Jahr den neuen Namen Pflegeethik-Initiative Deutschland.
Warum?
Und der Wechsel war daher notwendig. Wir sind von Einzelfällen zugeschüttet worden. Klar, das hat alles seine Berechtigung, aber wir konnten das gar nicht steuern und handeln und konnten auch nicht jedem helfen. Und unser Thema, was wir eigentlich vorantragen wollen, nämlich einen grundlegenden Systemwechsel in der Pflege und da den Finger in die Wunde legen, das kam viel zu kurz.
Systemwechsel in der Pflege, das ist Ihr wichtigstes Anliegen?
Das ist das wichtigste Anliegen, weil damit ganz viele Unterpunkte verknüpft sind, weil alles miteinander in diesem System verbunden ist.
Systemwechsel betrifft logischerweise dann auch demenzkranke Menschen, Menschen, die an Alzheimer erkranken, Tendenz auch zunehmend?
Tendenz zunehmend, Tendenz teilweise auch hausgemacht. Hausgemacht heißt, durch das jetzige Vorgehen, dass Menschen in Akutkrankenhäusern, gerade alte Menschen in Akutkrankenhäusern, nicht adäquat versorgt werden, da mit rauskommen und häufig dann den Stempel recht schnell, dass der eine Demenz hat, dann wird er danach gehend behandelt, es kommen Psychopharmaka zum Einsatz und dann ist man eigentlich in so einem Teufelskreis drin. Das heißt, viele Dinge könnte man oder muss man eigentlich an der Wurzel jetzt ändern, und um Pflegebedürftigkeit frühzeitig zu vermeiden.
Wobei Demenz eh schon schwierig genug ist, verschiedene Stadien, völlig unterschiedliche Verläufe und sich da entsprechend individuell auch richtig und gut drauf einzustellen, ist nicht ganz einfach.
Ist nicht einfach, ist aber möglich und ganz oft gar nicht der große Superwurf notwendig, sondern mit ganz banalen Mitteln, nämlich mit Zuwendung, mit Dasein, mit gemeinsamem Zeit verbringen und Dinge auch auszuhalten und nicht jemanden in eine Akutpsychiatrie dann einweisen zu lassen. Damit kann man sehr viel tun und letzten Endes ist damit jedem geholfen, dem Betroffenen, den Angehörigen und auch dem Personal.
Das ist wunderbar, aber erstens personalintensiv und damit zweitens teuer.
Personalintensiv ja, auf der anderen Seite auch wiederum nein, weil Personal viel zufriedener ist, Personal viel weniger ausfällt, Personal viel weniger nach Ausbildung direkt aus dem Beruf wieder austritt. Da gibt es wahrscheinlich keine Studie zu, die das nachweist, aber aus den Erfahrungen bundesweit eigentlich würde auch damit schon ganz viel gegenzusteuern sein.
Sie haben ja Ihre Erfahrungen gemacht, beruflich gemacht mit dementen Menschen. Haben Sie beobachtet oder beobachten können, dass man es tatsächlich schafft, auch die Medikamente signifikant zu reduzieren?
Ja, das haben wir damals in der Wohngruppe, das ist jetzt einige Jahre her, in der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, haben wir das geschafft. Das war ein Einsatz von Psychopharmaka, der gegen Null ging. Das war wirklich nur noch ganz gezielt, wenn es um ein Leiden ging, wo der Mensch selbst, drunter gelitten hat, aber nicht irgendwie, dass das System das gewollt hat oder die Struktur, dass jemand ruhig ist. Wir haben viel unternommen, wir haben Freizeit gestaltet, wir haben ganz viele normale Dinge getan mit den Menschen, die jeder Gesunde auch macht. Und dadurch war auch der Mensch abends müde, also ganz banal, und hat geschlafen beispielsweise.
Und Sie haben auch festgestellt, dass wenn man denen einen normalen Alltag ermöglicht, wieder Fähigkeiten plötzlich am Horizont auftauchen, die schon lange verschüttet waren?
Genau, also ganz ganz einprägsam und heute noch präsent ist so ein Schwimmbadbesuch mit vielen Demenzerkrankten, damals unterschiedlichster Erkrankungen und Stadium. Und da haben sich dann so Dinge abgespielt, die dann auch den Angehörigen, die dabei waren, die Tränen in die Augen getrieben, weil da Kompetenzen zum Vorschein kamen, die keiner mehr vermutet hat.
Wir reden über Pflege mit Martin Bollinger. Ein Mann, der Altenpfleger gelernt hat, ein paar Jahre her, der Leiter einer Pflegediensteinrichtung war, jetzt eine Einrichtung leitet für psychisch kranke Menschen und der mal das Projekt Laternenträger initiiert hat, das allerdings gescheitert ist. Warum?
Warum? Also die Idee war es bestimmt nicht, sondern es war damals der Umstand der Finanzierung, der nicht zustande kam, aus verschiedenen Gründen. Da ist eine Landesbürgschaft, auf die ich gebaut habe oder die wir gebraucht hätten, die ist uns nicht gewährt worden. Aha. Und daran ist es letzten Endes gescheitert damals.
Laternenträger hätte was sein sollen?
Laternenträger war der Name so als Sinnbild für, man geht voran, man spendet Licht. Also es ging um Demenzkranke, es ging um eine Tagespflegeeinrichtung mit dem Namen Alltagshaus, wo auch ganz viel dann konzeptionell, was ich eben schon mal sagte, sehr viel Normalität hätte stattfinden sollen. Und damals kam der Name Laternenträger als griffig und auch passend daher.
Individuelle Betreuung, das ist eine Maxime, die immer wieder oder von der immer wieder die Rede ist, wenn es auch um die Behandlung und Betreuung demenzkranker Menschen geht. Fängt damit an, dass es Einrichtungen gibt, die in den Garten eine Bushaltestelle beispielsweise stellen. Was halten Sie davon?
Also ich finde es immer schwierig, wenn pauschal gesagt wird, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das muss die Einrichtung selbst dann wissen, ob das gut ist, ob das passend ist, wenn dann ein Demenzkranker sich dann in diese Bushaltestelle setzt und da fährt nie ein Bus. Ob das passend ist, kann man auch geteilter Meinung drüber sein. Ich finde es viel, viel entscheidender, dass Menschen da sind für die anderen Menschen, also für die Betroffenen. Und ob das, was letzten Endes dann gemacht wird, ist teilweise fast egal. Das hört sich jetzt sehr, ich nehme auch ein Beispiel. Ich war mit zwei Damen mal auf dem Fußballplatz, ein ganz leerer Platz. Und
zwei demenzkranken Damen.
Frauen, ja, also.
Ja?
Die hatten biografisch bestimmt nie selbst großartig was mit Fußball zu tun. Da okay. hätten also viele meiner Kollegen bestimmt gesagt, ja, biografieorientiert passt das nicht. Wir haben dann einfach ein bisschen gekickt und die hatten einen Mordsgaudi, ja, auf diesem Fußballplatz. Und wir haben sehr viel gelacht und das war ein total tolles Erlebnis. Deswegen auch Dinge auszuprobieren, halte ich für total wichtig. Und Neugier ist auch ein Riesenthema, was man nicht unterschätzen sollte.
Demenzkranke Menschen, von denen es heißt, sie hätten eigentlich mit der Gegenwart abgeschlossen, sind noch oder können noch neugierig sein?
Total. Wir haben auch essensmäßig Dinge ausprobiert, die bestimmt nicht in der Biografie eine Rolle gespielt haben. Also auch ausländische Sachen gekocht im Wok. Ja, ein Wok hat damals eine 80-jährige Frau bestimmt nicht regelmäßig in der Hand gehabt. Und das war teilweise wirklich faszinierend.
Und haben in Folge auch festgestellt, dass verschüttete Fähigkeiten plötzlich wieder sich gezeigt haben?
Genau. Verschüttete Fähigkeiten kann man nicht nur reaktivieren, wenn man nach hinten und rückwärts gewandt schaut, sondern wenn man auch wirklich im Hier und Jetzt lebt mit den Menschen und auch wirklich neue Dinge dann ausprobiert und zusammen macht. Ein Beispiel, das war dann schon an der Biografie orientiert, mit dem Zollstock, mit einem Bauingenieur die Einrichtung ausmessen, ja, Schränke ausmessen. Das Ergebnis hat keine Rolle gespielt, da war irgendein Gekritzel auf dem Blatt, aber er hat an dem Tag für sich, ist seiner Arbeit nachgegangen.
Kann ein demenzkranker Mensch, der Teile seines Ichs verloren hat, glücklich sein?
Ich sage ja, im Hier und Jetzt auf jeden Fall.
Kann man mit Pflege Geld verdienen?
Man kann mit Pflege Geld verdienen. Die Frage ist, was ist da ethisch okay und was ist vertretbar und wo ist die Grenze erreicht?
Wo ist die Grenze?
Die Grenze ist für mich oder für uns als Verband da erreicht, wenn fremde Dritte an der Pflege Geld verdienen und Geld rausgezogen wird. Das heißt, als Beispiel, ein privat geführtes Familienunternehmen, dass da der Betreiber, sprich der Geschäftsführer, dass der ein gutes Gehalt hat und ordentlich verdient und auch Geld rausnimmt für Neuinvestitionen, ist ganz normal und muss auch so sein. Enden tut das da, wenn eine Aktiengesellschaft, oder ein Fonds Teile kauft oder ganze Einrichtungsketten aufkauft und dann über Mieten große, große Beträge rauszieht.
Das gibt's in Deutschland.
Das gibt's in Deutschland und das ist auf dem Vormarsch. Das ist also steigend Tendenz über die letzten Jahre. Und da, denke ich, muss man ja Grenzen setzen und auch irgendwo sagen, das ist nicht in Ordnung.
Also ohne Sie da auf eine Zahl festlegen zu wollen, aber in welchem Umfang findet das statt?
Ich würde sagen, zwischen 8% und 10% in dem Dreh. Kann auch etwas niedriger, etwas höher sein. In dem Dreh bewegen wir uns.
Bedeutet dann für diejenigen, die davon betroffen sind, was?
Bedeutet im schlimmsten Fall, dass die Gelder, die da aufgebracht werden müssen, um die Aktionäre zufriedenzustellen, irgendwo herkommen müssen und nicht nur über die standardisierten oder über die verhandelten Mieten, die man im Pflegesatz bekommt, sondern das Geld, ja, letzten Endes Personalkosten ist das größte Batzen in der Pflege und dass man Personalkosten fremd entwendet oder verwendet und dann an fremde Dritte ausschüttet beispielsweise.
Über die Politik haben wir eingangs der Sendung schon kurz gesprochen, weil die Koalition hat jetzt ein neues Pflegegesetz oder einen neuen Pflegegesetzentwurf auf den Weg gebracht. Hat, was die Geschäfte angeht, die Politik da zu lange weggeschaut?
Ich denke ja, mein Lobbyismus spielt da bestimmt auch eine große Rolle. Es wird von allen Seiten gezerrt und jeder möchte da irgendwie seine Schäflein ins Trockene bringen oder auch Status erhalten, was so ist. Das ist nicht nur bei den Privaten, das kann auch die Wohlfahrt sein. Also jeder hat da Interessen, die vertreten werden, aber bei den, bei den Investoren, da muss mittlerweile meines Erachtens ein Riegel vorgeschoben werden.
Wenn Sie die Wohlfahrt ansprechen, welche Interesse haben die Wohlfahrtsverbände?
Die Wohlfahrtsverbände haben auch das Interesse, möglichst Geld zu verdienen. Die verdienen das nicht, damit der Direktor ein noch höheres Gehalt hat. Aber das sagen auch Geschäftsführer hinter vorgehaltener Hand. Es wird schon am Jahresende geschaut in einem Verband, wer hat die besten Zahlen geschrieben. Und dann, das ist teilweise befremdlich. Es gibt ja auch Beispiele dafür, dass Einrichtungen der Caritas oder andersrum von der Diakonie von einem anderen gemeinnützigen oder Wohlfahrtsverband übernommen wurden, obwohl sie scheinbar unrentabel geworden sind. Also das wird oft aber so in den Hintergrund gestellt.
Welche Rolle spielen die Krankenkassen?
Die Krankenkassen spielen insofern eine Rolle, dass diese Trennung Kranken- und Pflegekasse dazu führt, dass Dinge, die manchmal sinnvoll wären, in der Praxis nicht möglich sind, weil sie verschoben werden von der Pflegekasse in die Krankenkasse oder andersrum und führen zu einem großen bürokratischen Aufwand, gerade in der ambulanten Pflege, die es ja eigentlich zu stärken gilt und zu entbürokratisieren, dass man sehr viel Aufwand betreiben muss, um Leistungen vergütet zu bekommen, zum Beispiel als ambulanter Dienst.
Martin Bollinger ist unser Gast in SWR 1. Leute, also der Mann, der sich beruflich seit vielen Jahren mit Pflege beschäftigt und vom Pflege-TÜV wie viel hält?
Gar nichts, um das auf den Punkt zu bringen, weil der Pflege-TÜV nicht das prüft, was eigentlich notwendig wäre und auch nicht das bewertet oder für den Kunden oder den Pflegebedürftigen nach außen das widerspiegelt, was man da später dann wirklich erfährt. Fast alle Einrichtungen sind mit sehr gut bewertet.
Ja, also alle Menschen, die ich kenne oder mit denen ich auch beruflich zu tun hatte und alle, die ich nach dem Pflege-TÜV gefragt habe, haben gesagt, taugt nichts und trotzdem bleibt er bestehen. Ist der in Stein gemeißelt oder welche Erklärung gibt's dafür?
Für uns oder für mich ist die Erklärung, dass das politisch ein super Instrument ist, zu zeigen, es ist alles nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird. Guckt her, es ist doch alles sehr gut und viele Einrichtungen wirken halt daran mit, weil sie in dem System gefangen sind und tun alles dafür, dass sie halt auch die Eins bekommen, wie der Nachbar auch und wie der andere auch. Eine Pflegeeinrichtung zu einer Eins zu führen, ist ein reiner Papierjob.
Das heißt, man müsste sehr viel mehr kontrollieren, vor Ort kontrollieren? Von Seiten der Behörden?
Man müsste erstens mal Menschen hinschicken, die wirklich Ahnung haben und denen müsste man mit der Kompetenz ausstatten. Daran hängt es auch vor allem, dass sie sich die Einrichtung vom Kern her anschauen können und nicht nur aus dem Büro raus dicke Ordner wälzen und Checklisten abprüfen, weil wie gesagt, das kann ihnen jeder schreiben in kurzer Zeit, sondern schauen, was kommt bei dem Menschen an, wie ist die Einrichtung, was ist da für eine Stimmung, wie riecht es da, damit fängt es schon an, wie ist der Umgang untereinander, sind die Menschen gehetzt, die dort arbeiten, findet man jemanden, ist jemand ansprechbar und all diese ganz weichen Faktoren, die müssen geprüft werden.
Warum ist es mit dem Geruch so wichtig?
Naja gut, ganz auf den Punkt gebracht, wenn es dauerhaft, das kann immer mal kurzfristig riechen, das kennt jeder Gesunde auch, aber wenn so ein Dauerdunst in der Einrichtung hängt, dann heißt es einfach, dass die Menschen nicht gut versorgt sind, dass da Ausscheidungen viel zu lange nicht gesäubert werden und solche Dinge.
Bedeutet auch, wenn man jetzt vor dem Problem steht, Angehörige, den Vater, die Mutter, wen auch immer, in einem Pflegeheim unterzubringen. Das Wichtigste, was jemand tun kann oder tun sollte, ist, sich ein Heim richtig gut angucken.
Ist die beste Empfehlung, die man geben kann. Heißt auch, das Thema Pflege nicht wegzuschieben, auch wenn das jeder irgendwie verständlicherweise ja tut. Sagt, oh ja, der ist doch noch fit und das ja, hoffentlich passiert es nicht. Aber aus dem hoffentlich passiert es nicht wird oft, dass es von heute auf morgen dann doch passiert. Und dann muss alles schnell gehen. Und deswegen empfehlen wir, frühzeitig im Umfeld zu schauen und auch die Einrichtungen zu besuchen und auch gezielt nachzuhören, wie es da läuft.
Es gibt einen Begriff, der in Ihrem Denken eine große Rolle spielt, über den wir bislang gar nicht gesprochen haben oder nicht sprechen konnten. Zum Schluss der Sendung gefragt, die Angst. Die Angst auch der Menschen davor, in ein Pflegeheim zu kommen. Wie kann man diese Angst überwinden?
Die Angst kann man, glaube ich, dadurch überwinden, dass man sich Häuser anschaut, in denen gute Arbeit gemacht wird und dann nimmt oder dann verliert das auch an Schrecken. Also es gibt Einrichtungen, wo man ohne Angst leben kann und das würde ich auch sofort unterschreiben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, ich danke.
Eins gehört. SWR 1.